Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Vor einem Jahr hat Anna Barth noch unterschätzt, was ein Heimrennen auslösen kann. Dann standen tausende Menschen beim SailGP in Sassnitz und brüllten das deutsche Team über die Ostsee. Jetzt ist die 21-jährige Strategin zurück beim Heimrennen. Hier starten 13 fliegende Katamarane, machen mehr als 100 Stundenkilometer. Und es gibt eine ganze Menge Aufregung rund ums Rennen und natürlich bei allen Beteiligten. Dieses Mal ist Anna vorbereitet auf ein Riesenspektakel und hat ein klares Ziel. Schwarz-Rot-Gold muss ins Finale. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir jetzt. Anna, herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wie geht's dir? Ich weiß, eine plumpe Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass du schrecklich aufgeregt bist.
Ja, mir geht's gut. Ich würde sagen, Aufregung hatte noch nicht so richtig die Zeit einzusetzen. Ja, wir freuen uns einfach auf ein cooles Rennwochenende.
Beschreib uns mal, also alle, die uns zuhören, sind Segler und wissen, wie es auf dem Wasser ist. Beschreib uns mal, wie es ist, in so einem F50-Katamaran zu sitzen.
Ja, das ist, ich glaube, da gehe ich mal zurück zu dem ersten Moment, wo ich so das erste Mal dabei war. Da wurde ich nämlich auch ziemlich überrumpelt und wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Das war ein Cadiz 2023 und da war es so ein bisschen so, ja Anna, hier so, das ist das Lenkrad, das übernimmst du nach den Manövern und los geht's. Und irgendwann war dann Erik ja your wheel, also mein Lenkrad, und dann hatte ich das Ding in der Hand und es ist so irgendwie so eine Mischung aus einerseits noch voll segeln, weil wir haben ja die Elemente
klar,
einfach noch voll drin. Wir segeln nach den Böen, nach dem, was wir auf dem Wasser sehen, letztendlich auf die Fock. Ist eine ganz normale Fock, die trimmen wir auch wie eine Fock auf jedem anderen Boot. Nur halt, dadurch, dass sie andere Geschwindigkeiten fahren, dann ein bisschen anderer Schnitt. Aber genau, und dann war es irgendwie so eine Mischung aus Segeln und aber irgendwie auch so ein bisschen wie Autofahren, weil es halt echt so, also fast wie so, ja, vielleicht Cabrio, weil man hat natürlich diesen irren Fahrtwind. Und ja, man spürt echt sehr stark diese Power, oder die Kräfte, die wirken. Und die Beschleunigung ist ja wirklich einfach ohne Bremse. Also wenn wir einen Stecker fahren, ist irgendwie kann man das auch sagen, das ist eine Vollbremsung. Also wenn wir irgendwie so mit der Nase ins Wasser stechen. Ja, die Kräfte, die da wirken, sind wirklich sehr beeindruckend.
Ja, das glaube ich. Und es wird nicht umsonst ja immer verglichen mit der Formel 1 auf dem Wasser. Und das finde ich auch toll. Sag uns, wie es dann ist, wenn ihr zum Beispiel wie in Portsmouth, da seid ihr fast gekentert. Wie ist das dann für dich? Also hat man dann Angst oder kommt die Angst erst im Nachhinein oder wie ist das?
Ja, in Portsmouth, das war spannend auf jeden Fall. Das Wochenende wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anders verlaufen, wären wir wirklich gekentert. Also es war ja wirklich sehr, sehr knapp. Wir haben, glaube ich, den Rekord gebrochen für so viel Neigung.
Die höchste Neigung, ja.
Die höchste Neigung, die dann nicht zur Kenterung geführt hat. Also genau, das war...
Respekt.
Ja, da haben wir mal wieder einen Rekord aufgestellt, aber genau, also in der Situation, ich war ganz oben, also wir waren ein paar noch unten in Lee und dann ein paar eben oben und ich habe mich dann so ins Cockpit reingeduckt und irgendwie gedacht, gut, das ist jetzt unsere erste Kenterung. In dem Moment war es eigentlich nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte und irgendwie auch, weil wir das Prozedere kennen wir und wir werden da auch öfter gebrieft, also eben vom Safety-Team. Grundsätzlich kann da gar nicht so viel passieren. Also wir richten dann wieder auf und können dann eigentlich auch meistens weiter segeln. Deswegen hatte ich irgendwie gar nicht, es war gar nicht so schlimm, so spektakulär, wie die Bilder aussehen. Ich glaube, dass Kollisionen zwischen zwei Booten sind eben deutlich, deutlich schlimmer.
Ja, klar.
Und da habe ich auch noch mehr Respekt vor. Ja.
Also ihr könnt euren F50 dann wieder selber aufrichten?
Nee, genau, man macht das dann mit Hilfe von Motorbooten. Also ein
schon,
Motorboot.
Okay, alles klar, ja.
Genau, also es gibt dann Safety Lines und ein Motorboot zieht es dann so in den Wind und das andere richtet es wieder auf. Das ist so ein Prozedere, was irgendwie 5 Minuten dauert im besten Fall.
Und okay, okay.
Dann, wenn da nichts kaputt ist, dann kann es eigentlich auch weitergehen.
Also eigentlich müsste was kaputt gehen, also je nach Tempo oder nicht? Oder sind die echt so stabil, die Dinger?
Naja, bei uns war das ja letztendlich auch eher so ein langsames Geschehen. So, wir haben es so auf die Seite gelehnt und dann sind wir so langsam wieder hochgekommen. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie ja sich so quasi über sich selber überschlägt, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Also wenn man so einen richtigen Stecker Nosedive fährt, ja. Aber wir sind ja einfach nur durch zu viel Lehlage in diese Situation gekommen.
Wenn ihr dann kentert, kommst du aus dem Cockpit raus?
Ich würde dann, man kann dann am Trampolin so runterklettern. Kann man sich eben auch gut festhalten. Aber erstmal, so die erste Reaktion ist immer ins Cockpit reinducken und erstmal ja, safe sitzen bleiben. Also da ist man schon ganz schön hoch, ja.
Wie gefährlich ist denn das Ganze? Der Formel-1-Vergleich. Es ist doch am Ende dann echt auch schwierig irgendwann ab einer gewissen Geschwindigkeit, weil 100 km/h auf dem Wasser ist verrückt.
Ja, also ich glaube, das entwickelt sich eben noch total, das Format und die Liga. Und ja, es gab jetzt schon echt, die Crashes haben sich gehäuft diese Saison. Und ja, ein wirklich heftiger Crash in Auckland zwischen Neuseeland und Frankreich. Und jetzt hat sich das ja so ein bisschen entwickelt, dass die Liga gesagt hat, okay, jetzt machen wir dauerhaft einfach nur noch Split Fleet, also in zwei Gruppen geteilt, die ganze Fleet. Und das macht es deutlich sicherer, würde ich sagen. Also es ist eben ja viel weniger ganz enge aufeinander racen und man kann einfach auch einen besseren Überblick darüber behalten, wo die anderen Boote sind. Das macht meinen Job auch deutlich einfacher an Bord. Ich bin ja Strategin ganz hinten und habe eben den Überblick über die anderen Boote und was so auf dem Rennkurs passiert. Und ja, ich glaube, das ist erstmal eine gute Entwicklung. Grundsätzlich ist es natürlich schon immer noch ein gewisses Risiko da. Also wir versuchen natürlich auch super doll zu pushen und umso höher wir fliegen, desto schneller werden wir, aber desto riskanter wird es auch, dass wir ja mal die Kontrolle verlieren. Deswegen ist das ja immer so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer.
Ja, was es ja auch ausmachen, das will man ja auch.
Ja.
Gleichzeitig habe ich irgendwo auch gelesen, ich glaube, du hast es gesagt, dass ihr im Moment noch so eine Art Versuchskaninchen seid. Also man muss erstmal rauskriegen, wie funktioniert ein SailGP wirklich mit 13 Booten. Also machen wir jetzt zwei Flotten, A6 und A7. Und da wird es noch mehr Entwicklungen geben müssen. Hast du da schon eine Ahnung, wie SailGP in 5 Jahren aussieht?
Ja, ich glaube, das ist interessant. Also ich glaube auch gerade, wenn man jetzt nochmal auf den Formel-1-Vergleich schaut, da hat sich ja auch unheimlich viel entwickelt. Und da gab es, glaube ich, ja auch eine Zeit lang, wo deutlich mehr Crashes passiert sind und auch mehr ja schlimme Verletzungen oder auch sogar Todesfälle. Das hat ja sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt und ist jetzt an einem Punkt, wo es wahrscheinlich deutlich sicherer ist.
Auf jeden Fall, ja.
Ich würde sagen, SailGP hat da schon vielleicht eine ähnliche Entwicklung gerade. Also die versuchen natürlich, es möglichst ja actionreich zu machen und der Sport lebt ja auch davon, also von viel Action und Geschwindigkeit und einfach ja einer guten Show. Aber gleichzeitig steht dann da immer so ein bisschen ja die Sicherheit der Athleten auf der anderen Seite auch. Wobei wir natürlich auch das genießen, wenn man, also was heißt genießen, aber es macht natürlich auch total viel Spaß, in so einem Fleet zu racen. Und ja, es ist schwierig, aber zumindest das mit dem Split Fleet zeigt auf jeden Fall, dass der Liga auch ja die Sicherheit der Athleten sehr wichtig ist.
Beschreib uns doch mal deinen Job als Strategin. Was machst du? Vor allem, wie kommuniziert ihr? Ich weiß über Headsets und so und du hast irgendwie 6 Stimmen im Ohr. Aber wie kriegt Erik dann mit, dass du etwas Bestimmtes willst und hört er drauf? Und wie läuft das alles ab dann am Ende bei euch?
Genau, also ich bin ganz hinten in einem Cockpit zusammen mit Erik und ich bin quasi das Auge vom Boot. Also ich kann mich frei bewegen, ich bin nicht die meiste Zeit nicht daran gebunden, eben auf einer Seite zu sitzen. Also ja, meistens in Louvre ist dann der Rest des Teams und ich kann aber frei nach Lee gehen. Ich kann sozusagen auch die Blindspots für Erik hinter dem Wing-Segel und der Fog, die kann ich abdecken.
Also quasi den toten Winkel bei der Formel 1.
Ja, genau. Also genau so kann man es vergleichen. Grundsätzlich ist für mich ja die größte Aufgabe, das so zu kommunizieren und auch so zu verpacken, dass Erik das gut aufnehmen kann und dann darauf basierend irgendwie auch die Entscheidung treffen kann. Meistens versuche ich schon so, ja, eben abzuwägen, was ist wirklich relevant und in welche Richtung kann dann auch die Entscheidung gehen und da eben dann schon sowas vorzuschlagen. Und dann ist es aber am Ende immer noch, liegt es noch bei Erik, das dann anzunehmen und umzusetzen.
Ja, Erik hat dich in höchsten Tönen gelobt, wie du wahrscheinlich weißt, und sagt einfach, dass du so eine unglaublich hohe Auffassungsgabe hast. Und ich kann es mir manchmal so vorstellen, als ob du wie so ein Synchrondolmetscher arbeitest. Also du hörst Französisch, denkst Deutsch und musst es ins Englische übersetzen und dann aber noch dem Italienischen zuhören. Also irgendwie so in die Richtung stelle ich es mir vor. Haut das hin?
Ja, also sind eben ganz viele Eindrücke. Also eigentlich muss man so von den verschiedenen Sinnen das irgendwie alles zusammenbringen. Also klar, eben einmal das, was ich auch höre von der Onboard-Kommunikation, von den Coaches, was die mit reinbringen und das dann wieder zusammenzubringen mit dem, was ich auf dem Wasser sehe. Also wie andere Boote sich bewegen im Vergleich auch zu uns, weil manchmal sind das ja wirklich ganz kleine Unterschiede im Speed, die da entscheiden, ob wir noch vorne rumkommen oder nicht. Oder in welchen Wind das andere Team reinfährt. Wenn die eine Böe kriegen, dann beschleunigen dann die natürlich wieder und so. Da kommen irgendwie ganz viele ja, so sensorische Dinge zusammen, die dann irgendwie auch ja so erst noch verarbeitet werden müssen bei diesen Geschwindigkeiten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann die größte Challenge, das dann auch so schnell zu verpacken in Kommunikation, also dann das dann wieder umzusetzen und weiterzugeben mit Kommunikation.
Ja, ist ja auch
Ja.
ganz viel Erfahrung, die dann eben mit reinspielt. Na, jetzt hast du schon dein drittes Jahr und dennoch sind euch einige Boote einfach immer noch so überlegen. Kannst du beschreiben, woran das liegt, dass sie eben nicht, was wir uns ja alle wünschen würden, ständig ins Finale kämen, sondern dass auch manchmal einfach Rennen dabei sind, die nicht laufen? Was machen die anderen besser?
Also, das ist schwierig. Also, es ist einfach super schwierig aufzuholen. Wir haben ja immer noch deutlich weniger Zeit auf dem Boot verbracht als die meisten anderen Teams. Viele von den Seglern hier in der SailGP sind auch schon den America's Cut auf den Booten gesegelt. Das war ja mittlerweile schon fast vor 10 Jahren und haben einfach die Stunden da schon in der Tasche. Und ich glaube, das ist immer noch wahrscheinlich die größte Challenge, dass wir so wenig Zeit haben, das Boot zu segeln. Und wir haben dann eben ja ungefähr ein Rennen im Monat und dazwischen dann 3 Wochen Pause. Und da haben wir dann Zeit, uns ja, die Sachen anzuschauen und zu debriefen. Und dann haben wir wieder ein Wochenende, wo wir das irgendwie versuchen umzusetzen und wieder zu lernen. Aber es ist nicht so, dass wir uns da wirklich einspielen können, auch was ja eben das Boothandling angeht. Das heißt, ich würde sagen, das ist schon noch die größte Challenge, um aufzuholen. Wobei wir jetzt ab Herbst ein Trainingsboot gestellt bekommen. Das wird in Pensacola sein. Und da können wir dann eben so wochenweise hinfliegen und Trainingscamps machen.
Wie wichtig ist aber auch, dass ihr ein gutes Team seid? Also ich habe gelesen, dass ihr euch in Kiel bei Erik getroffen habt, auf seinem Hof. Habt ihr da so Teambuilding gemacht? Kriegt ihr da ein Gefühl füreinander? Fühlt ihr euch wie eine richtig geile Crew, fast wie eine Familie? Oder gibt es da immer noch Reibungen? Oder welche Rolle spielt das alles?
Ja, ich glaube, das ist super, super entscheidend. Das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, die andere uns vielleicht voraus haben, dass sie einfach ja, sich besser kennen. Und man sieht das natürlich auch bei so Teams wie den Spaniern oder den Neuseeländern. Da sind Diego und Flo, die sind zusammen auf dem 49er am Start und Pete und Blair haben natürlich auch eine riesen Vergangenheit zusammen. Und umso besser man sich kennt, desto besser kann man ja dann irgendwie auch einschätzen, was die andere Person denkt und das so schnell umsetzen. Aber ja, wir verbringen jetzt schon relativ viel Zeit irgendwie zusammen als Team und das macht echt viel Spaß. Es war jetzt echt eine gute Woche, so in Vorbereitung auf Sassnitz. Also da waren wir alle in Kiel oder die meisten von uns und haben Zeit verbracht zusammen, viel, ja, nochmal in Portsmouth reingeschaut und uns aber auch schon auf Sassnitz vorbereitet. Wir waren ein bisschen segeln auf der Switchbooten, die ja so ein bisschen sind wie Motten, nur One Design. Und das hat super viel Spaß gemacht und ist auch echt immer, immer lustig mit der Crew.
Ja, schön. Wenn ich mir eure Rennen angucke, habe ich oft so das Gefühl, es könnte euch ein bisschen an Rücksichtslosigkeit fehlen. Dieses, komm, ey, wir gehen auf den letzten Millimeter ran, auch mit dem größten Risiko. Kann es das sein oder ist das Quatsch?
Ja, also ja, das ist interessant. Ich meine, es gibt ganz viele, ja, unterschiedliche Charaktere, vielleicht auch wenn man jetzt so die Steuermänner anschaut in der Fleet. Und mit Sicherheit ist ein Tom Slinks wieder einer, der ganz schön punchy ist und genau weiß, was er will und auch ja die Ellenbogen raus hat. Aber ich würde, und so würde ich Erik nicht beschreiben, aber ich würde schon sagen, dass also Erik ist trotzdem ein sehr, sehr ehrgeiziger Segler.
Ja, total. Zweimal Bronze gewonnen bei Olympia. Also das holt er ja nicht umsonst,
Ja,
ne?
genau. Und ich glaube, also wir wissen schon, was wir wollen. Manchmal fehlt vielleicht auch noch, ist das dann auch noch verbunden damit, dass wir eben noch nicht so confident sind im Bootshandling, dass wir da eben noch nicht so das Boot so rumfeuern wie die anderen Teams. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke dazu. Aber kann schon sein, jetzt wo du es sagst, dass wir da manchmal ein bisschen zu lieb noch unterwegs sind.
Ja, ist auch ein Learning, was dann über die Jahre natürlich kommen wird. Wie lange bleibst du noch dabei? Weil du hast ja noch eine Parallelkarriere. Du möchtest ja unbedingt auch Olympia 28 segeln. Dann ist ja die Frage, beides wirst du eventuell nicht hinkriegen und du könntest also eigentlich kurz jetzt mal beim SailGP nächstes Jahr aussteigen, voll Olympia gehen, da idealerweise eine Medaille holen und dann groß zurück in die SailGP kommen. Ist das so eine Idee in deinem Leben?
Ja, ich habe mich da jetzt noch nicht entschieden, wie es weitergehen soll. Aber klar, ich habe irgendwie die zwei großen Projekte und es ist es ist so ein bisschen, es gibt bestimmt auch so zwei Ansichten darauf. Also einerseits könnte man sagen, ja, cool, dass ich schon in SailGP drin bin und ich habe da irgendwie ja ein riesen Entwicklungspotenzial noch. Und andererseits ist so ein persönlicher olympischer Erfolg dann ja auch irgendwie auch in gewisser Weise irgendwie ein Grundbaustein und was, worauf man dann auch wieder aufbauen kann. Und wenn ich, genau, wenn ich mir Georgia Lewinda Flans anschaue, die auch im SailGP-Team war und jetzt sich auf olympisches Segeln auf dem 49FX fokussiert hat und da jetzt mit Medaillen sammelt. Das ist auch echt ein guter Weg und die kommt wahrscheinlich dann wieder ins SailGP und da hier stehen irgendwie alle Türen offen.
Mhm.
Klar, LA ist ein Ziel auf jeden Fall, aber für mich, ich schaue da auch langfristiger noch, also zusammen mit Emma, die ist ja auch noch sehr jung, meine Emma Kohlhoff, meine Segelpartnerin, ist gerade erst 18. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auch noch eigentlich für Brisbane 2032 dann an den Start gehen und da nochmal eine Medaille holen. Genau, deswegen mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Jahren. Aber früher oder später werde ich mal priorisieren müssen, einfach auch um meinen Ansprüchen in beiden Projekten gerecht zu werden.
Du bist noch so unglaublich jung. Ich weiß, man selber fühlt sich immer nicht jung, aber mit 21 kann ich dir garantieren, du bist noch jung. Ist dir klar, was für eine krasse Entwicklung du durchlaufen hast in den letzten Jahren? Kommt das bei einem an, wenn man so wahnsinnig erfolgreich ist?
Ja, also ich glaube, manchmal habe ich so Momente, wo ich irgendwie merke, wow, okay, das ist jetzt echt krass, irgendwie, was so passiert.
Mhm.
Muss natürlich auch sagen, ich hatte auch einfach viel Glück auch. Also das gehört ja immer dazu, dass man irgendwie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Ja, ich bin super dankbar für den Weg, den ich bisher gehen durfte und würde es immer wieder so machen.
Mhm.
Ja, bin echt gespannt, was jetzt die nächsten Jahre noch so kommt.
Verrat uns zum Schluss noch. Ihr habt euch bestimmt eine Strategie überlegt, wie ihr jetzt in Sassnitz am Wochenende ins Finale kommen könnt. Ich weiß, die kannst du hier jetzt nicht verbreiten, weil eventuell die anderen Teams das dann auch anhören. Aber verrat uns ein bisschen was. Was habt ihr gedacht? Also wie kann es klappen?
Ja, die Vorhersage ist ja auch schon da fürs Wochenende. Sieht ähnlich aus wie letztes Jahr. Also relativ starker Wind, Westwind. Das heißt, kommt hier vom Land, wird schön drehig.
Ablandig, ja.
Und auch auf jeden Fall auch fette Böen wahrscheinlich wieder. Das heißt, ich glaube, es wird sehr viel passieren und sehr viel noch offen sein wahrscheinlich in den Rennen. Das einmal so als Grundmindset auch haben wir uns eben vorgenommen, dass wir da einfach bis zum Schluss immer kämpfen. Und ja, viel Eyes out of the boat, sagen wir dazu immer. Also, dass man eben die Augen draußen hat und nach dem Wind schaut. Das ist eben auch einer meiner Hauptaufgaben. Und wir haben uns aber auch den Start nochmal genauer angeschaut. Das war ja in den letzten, bei den letzten Events bei uns auf jeden Fall eine Schwachstelle. Und das, was einen auf jeden Fall am meisten, die beste Chance gibt, gute Rennen zu fahren. Also wenn man schon mal vorne ist nach dem Start an der ersten Tonne, dann ist es so viel einfacher, das zu verteidigen.
Ja.
Da hoffen wir, dass wir ein paar gute Starts raushauen können jetzt am Wochenende. Und ich glaube, das wird dann auch am Ende das sein, was uns ins Finale katapultieren kann.
Das ist ja im Grunde genau das, was dir ein normaler Lasersegler, 49FX-Seglerin oder was auch immer sagt. Das ist bei jeder Regatta gleich. Ne, egal, ob du jetzt in so einem Hightech-Ding sitzt wie dem F50 oder in einem ganz einfachen Laser. Eigentlich kommt es immer darauf an, leg einen guten Start hin, komm gut zur ersten Tonne und dann segelst du nach Hause, oder?
Ja, wobei der Start, würde ich sagen, in der SailGP, wir machen ja einen Halbwindstart. Das ist schon nochmal hat nochmal eine ganz andere Dynamik. Und ich finde auch, dass es deutlich komplizierter ist, so weil es irgendwie immer wieder, das Fleet verändert sich so, also auch die, das ist so ein bisschen Fleet-Psychologie, so was haben wir beim letzten Event gemacht oder was macht so die andere Gruppe jetzt und dann was macht dann unsere Gruppe im nächsten Start, das ist wirklich ein Thema, da kann man irgendwie auch zu viel drüber nachdenken und dann sich wieder so ein bisschen verkopfen, weil wir versuchen da so ein bisschen eine gute Balance zu finden. Aber ja, grundsätzlich ist es genau das Gleiche. Also ich würde schon sagen, eigentlich der Start macht bei uns mehr als 50% des Rennens aus. Wobei das eben im olympischen Bereich, würde ich sagen, da gibt es Bedingungen, da hat der Start auch noch, also auch richtig hohen Wert. Aber ich glaube, im SailGP ist es noch krasser.
Wenn ihr jetzt vor so Heimpublikum, nenne ich es mal, segelt, ist das eigentlich wirklich Rückenwind? Oder kann das auch zu so einer gefährlichen Böe werden, wo man plötzlich merkt, wir müssen eigentlich mutiger segeln und vielleicht mutiger als vernünftig wäre, weil da so ein irrer Druck ist, weil eben das ganze Land guckt euch zu.
Ja, also ich glaube, ich weiß eigentlich genau, also es ist einfach geiler Rückenwind und wir haben das schon gemerkt, als wir hier wieder in Sassnitz angekommen sind, wir wurden wieder mit offenen Armen empfangen und hier laufen schon viele Supporter rum. Und jetzt am Wochenende kommen dann auch noch deutlich mehr. Wir haben wieder fast sold out, die Grandstands, und es ist jetzt schon eine unheimlich gute Energie hier vor Ort und darauf freuen wir uns sehr. Und ja, muss ich auch ehrlich sagen, wir zehren immer noch davon, so vom letzten Jahr, von dieser Energie, und es hat uns auch echt überrumpelt. Da wurden alle Erwartungen übertroffen. Darauf freuen wir uns wirklich wieder sehr. Ich glaube, das gibt uns schon sehr viel Halt.
Ganz zum Schluss, merkst du einen Unterschied zwischen, wenn du jetzt ein 49FX segelst, ein normales Rennen und jetzt diesem Rennen in Sassnitz, also die letzten Sekunden oder Minuten vorm Start, ist da deine Nervosität auch nochmal so richtig oben? Also mehr als sonst?
Also ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Sassnitz wird. Ich habe das Gefühl, auch dadurch, was wir, ich finde das irgendwie im Team so schön, weil ja, da ist irgendwie so die Chance, dass man sich auch so gegenseitig so ein bisschen beeinflussen kann. Und ich finde zum Beispiel, Erik ist da als generell ja sehr ruhiger Charakter, hatte echt einen sehr guten Einfluss auch auf unser Team. Das heißt irgendwie ja, so im Team zu sechs, wenn wir da an Bord sind, dann beruhigt mich das irgendwie sehr. Und ja, ich werde schon manchmal ein bisschen nervös irgendwie vorm Start, aber sobald es dann wirklich so an den, irgendwie nach 2, 3 Minuten vorm Start, da bin ich dann irgendwie voll im Tunnel und kann das wegblenden. Und dann ist es fast eher wieder wie so ein bisschen so ein positiver, ja, Energierausch einfach, der mir dann wieder Kraft gibt.
Ja, schön. Anna, vielen Dank für das Interview, für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir und euch, dem Team, ganz viel Glück. Ich bin mir sicher, ihr packt die Finals. Und dann sprechen wir uns irgendwann wieder, vielleicht dann zu Olympia. Wir gucken mal, wie sich dein Leben entwickelt. Und also von mir und auch von der Redaktion, du hast unseren tiefsten Respekt für den Weg, den du gehst. Das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sehen uns in Sassnitz.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.